und herzlich willkommen zur 8. Podcast-Folge von Woman Coverage. Wie immer mit Tiziana Höll an meiner virtuellen Seite und mit mir, Anna Lenz. Der Super Bowl ist in den Geschichtsbüchern, Brady ebenfalls und wir sind in der Offseason angekommen. Wir wollen diese Woche kurz über den Super Bowl reden und dann einen Rückblick auf die vergangene Saison werfen. Außerdem haben wir noch Film- und Serientipps für euch zum Ende dieser Folge. Erstmal hi Tiziana und schön, dass wir wieder reden können.
Ja, hi. Ich freue mich auch total und ich freue mich jetzt auf die Folge mit dir.
Ja, freue ich mich auch drauf. Gleich mal die erste Frage. Hast du den Super Bowl doch noch live angeschaut oder ist es beim später im Real Life anschauen geblieben?
Nee, es ist beim Real Life geblieben. Es war schon ein bisschen komisch, muss ich sagen, so ins Bett zu gehen und zu wissen, oh, jetzt könntest du eigentlich heute Nacht Football gucken. aber wir haben es wirklich hier im Haushalt auch gar nicht so zelebriert. Also es gab kein spezielles Essen oder so, was wir sonst eigentlich immer machen. Und dann kommt ja auch nicht so Stimmung auf. Ja. Und ich bin dann aber relativ früh vor der Arbeit aufgestanden und habe es mir im Real Life angeguckt.
Na okay, und wenn es dir dann nochmal in Real Life angeguckt hast, wie hat er dir denn gefallen? Sagst du, oh, ich hätte ihn doch lieber gern live gesehen oder war es okay, so wie es dann war?
Nee, also für mich war es okay, wie es war. Ich fand, das Spiel war natürlich auch nicht so spannend, wie sich es, glaube ich, viele erhofft hatten.
Ja.
Genau, ich weiß nicht, du hast es ja live geguckt. Hast du richtig mitgefiebert oder warst du eher emotionslos?
Also ich bin beim Football nie ganz emotionslos, aber es war natürlich schon nochmal irgendwie was anderes, weil halt ich mit beiden Teams jetzt nicht krass so viel verbinde irgendwie. War dann aber zum Live-Anschauen doch ganz spannend. Es ist dann aber, also die Halftime-Show habe ich noch angeschaut und danach bin ich irgendwann in mein Bett eingeschlummert.
Ja, verständlich.
Ja, aber ja, es war natürlich nicht das, was man sich irgendwie vorgestellt hat. Also ich glaube, egal welchen Podcast man gehört hat, das klang immer nach Shootout. Und das, was wir gesehen hatten, war ja alles andere als ein Shootout.
Ja, also ich war auch ein bisschen überrascht, dass es dann doch so eindeutig war. Und ich hätte es dann am Ende auch Kansas nochmal so 10% mehr gegönnt. Aber gut, es ist ja nicht wünsch dir was.
Das stimmt. Hast du dir denn dann auch die Halftime-Show nochmal im Real Life angeschaut oder hast du die bisher noch gar nicht gesehen?
Doch, die habe ich komplett geguckt und muss ich sagen, fand ich auch echt ganz cool. Also ich bin ja auch The Weeknd-Fan, in Anführungszeichen. Also ich verfolge den schon eine Weile und mag auch seine Musik sehr gerne. Jetzt nicht alles, aber immer mal wieder. Und ich fand, er hat echt was Gutes draus gemacht und man konnte es auch trotzdem so mit Corona irgendwie ganz gut, ja, also ich finde halt, er hat aus den Voraussetzungen das meiste rausgeholt. Und es war nicht so, dass ich mir dachte, oh mein Gott, irgendwie, er hat ja viel so auf der Tribüne gemacht, das fand ich nämlich auch einfach und auch keine Gueststars da gehabt, was ja viele so als langweilig irgendwie abgestempelt haben. Ich fand es eher gut.
Also ich muss auch sagen, ich war auch, ich mag seine Musik generell auch, bin jetzt kein mega, mega Fan oder so, aber ich finde so, seine Musik ist gut hörbar. So, ich fand die Umsetzung auf der Tribüne, wie er es gemacht hat, spannend und gut und auch wie, die sind ja dann irgendwann mal da reingegangen und war dann wie in so einem Labyrinth und so, also es war von der filmischen Umsetzung, da von der Seite her fand ich es voll spannend, aber es war natürlich für mich zumindest ein ganz anderes Gefühl als andere Halftime-Shows, also jetzt auch das Jahr davor, es war halt einfach, also vom Gefühl her einfach anders.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich muss sagen, so dieses, die haben doch oft so Fans vor der Bühne gesammelt, die dann beteiligt irgendwie so jubeln und so. Die haben mir jetzt gar nicht gefallen.
Nein, auch mir auch gar nicht.
Und wie gesagt, ich fand es auch ein bisschen albern, was manche Leute bei Twitter irgendwie geschrieben haben von wegen, ja, warum hat er sich nicht mehrere Kostüme angezogen und warum gab es eben keinen anderen irgendwie Künstler, der noch an seiner Seite stand und so, da dachte ich mir so, wieso denn? Also, wieso braucht ihr jetzt mehrere Kostüme für eine Show von 20 Minuten? Also.
Ja, okay, also das braucht es bei mir auch nicht. Es war einfach vom Gefühl her was anderes, aber wie gesagt, auch nicht diese Fans, die haben wir auch nicht, gefehlt. So dieses richtige Halftime-Show-Feeling kam bei mir dann kurzzeitig auf bei ihm, als er doch aufs Feld gegangen ist.
Das war geil.
Ja. Also, da von der Choreo und so, das war halt schon krass.
Ja, und mit diesem Chor und so, das fand ich auch ganz cool, dass die da diesen Art Gospel-Chor hatten. Nee, also alles in allem fand ich auf jeden Fall nicht die schlechteste Halftime-Show. Mai, er ist nicht der allergrößte Live-Sänger, aber das wusste ich auch davor schon. Mhm. Und von dem her, ich finde, er hat echt das meiste rausgeholt, so.
Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Dann wagen wir doch jetzt mal einen Rückblick auf die vergangene Saison.
Ja, sehr gerne. Ich würde gleich mal starten.
Mhm.
Genau, also die Raiders heißen jetzt nicht mehr Oakland Raiders, sondern sind ja jetzt die Las Vegas Raiders. Mal wieder hat ein Team eben sozusagen den Ort gewechselt. Also es ist ja in der NFL so, dass du ja nicht nur deinen Namen wechselst, sondern dann tatsächlich auch den Standort.
Mhm.
Ich finde, ich mochte immer die Oakland Raiders lieber als jetzt die Las Vegas Raiders.
Ich auch.
Bin jetzt irgendwie auch nicht so ein Fan von Las Vegas an sich. Und warum man da jetzt irgendwie in so einer Stadt, die eh so schon sehr, irgendwie eine weirde Stadt, oder? Also hauptsächlich Casinos und leben ja auch nicht so viele Leute und irgendwie Wüste und dann ballerst du da so ein fettes Stadion rein und investierst da so viel Geld. Ja, weiß ich nicht.
Geht mir ganz genauso. Ich fand, also Oakland war halt immer so ein, ich weiß auch nicht, das so heimelig klingt jetzt blöd, aber also so ein anderes Gefühl irgendwie als Las Vegas.
Ja, so ein bisschen so die edgy Schwester von den 49ers irgendwie. So.
Ja.
Also Oakland ist ja schon so ein bisschen Ghetto und das fand ich halt cool, dass die halt ein eigenes Team hatten und das, ja, irgendwie hat es da auch ganz gut gepasst mit den Totenköpfen und so dieses ganze Image hat irgendwie gepasst und Las Vegas passt da jetzt, finde ich, nicht so.
Ja.
Ein anderes Team, das noch den Namen gewechselt hat, aber aus anderen Gründen, ist Washington. Die heißen ja nicht mehr Redskins. Da gab es ja einen großen Disput schon seit Jahren, weil ja Redskins eben so ein bisschen umstritten ist als Name und viele ja schon lange gefordert haben, dass sie ihren Namen ändern sollen. Und jetzt endlich wurde das auch mal umgesetzt. Das wurde nicht nur der Name geändert, sondern auch das Logo und haben sich jetzt vorerst Washington Football Team genannt. Ich finde ja, sie sollten weiter so heißen.
Ja, finde ich auch.
Ja. Fände ich irgendwie witzig. Einfach Football Team. Warum nicht? Du brauchst doch jetzt nicht wieder irgendwie Washington Tigers oder Washington Cowboys oder was weiß ich. Football-Team einfach ganz trocken, würde ich behalten.
Ich halt auch voll und ganz, also ich bin gespannt, weil angegeben war es ja nur, dass es für diese Saison haben, den Namen Football-Team. Ich bin gespannt, ob sie mit was anderem kommen und wenn was anderes kommt, was es dann sein wird, weil da habe ich halt die Befürchtung, dass es irgendwie was ganz Schräges wird.
Ja, es gibt so Listen im Internet, das kann man googeln und dann kommen da irgendwie so die heißesten Favoriten auf den Namen, aber da ist ganz viel komisches Zeug dabei. Und ich frage mich halt auch jetzt, wenn sie die Saison sozusagen noch weitermachen, die kommende Saison mit dem Namen, irgendwann ist es dann auch so ein bisschen der Zug abgefahren, oder?
Ja, voll. Vor allem, sie hatten ja schon sich ein bisschen Zeit gelassen, den neuen Namen zu verkünden. Und dann diese Verkündung, ja, sie bleiben jetzt erstmal bei Football-Team, weil sie wollen da nochmal richtig drüber nachdenken, fand ich dann auch so, ja, okay.
Kann man auch zerdenken.
Ja, und vor allem, es ist ja jetzt nicht so, dass es am Montag alle den Namen noch gefeiert haben, den alten, und am Dienstag dann alle gesagt haben, hey, ändert mal den Namen. Also, da hätte man ja vielleicht schon was in der Hinterhand haben können, wenn man sich vor allem dieses Jahr so anschaut. Deswegen, ich bin gespannt, ob es beim Washington Football Team bleibt.
Ich auch, ja. Gut, du hast auch ein paar Änderungen mitgebracht.
Genau, paar Änderungen, die diese Saison dann eben anders gemacht haben, vor allem natürlich durch Corona. Angefangen damit, es gab keine Preseason-Spiele, was ich irgendwie schon seltsam fand. Also ich schaue Preseason-Spiele gern. Da sieht man Spieler, die man sonst vielleicht nicht sieht. Ich mag die Stimmung. Ich schaue die einfach gern, ja.
Ich mag das auch ganz gerne und ich finde es auch wichtig, weil man da ja schon oft sieht, wo könnte es Probleme geben, wo müssen noch irgendwie Stellschrauben gestellt werden. Und wenn das halt fehlt, dann startest du halt gleich in Spiele, die auch zählen, mit einem Team, das vielleicht noch nicht perfekt ausgearbeitet ist.
Ja, total. Und vor allem halt so die Underdogs haben halt deutlich weniger Chancen, weil sie sich dann halt nur im Training beweisen können. was ja dann nochmal ganz anders ist, als wenn du dann ein Preseason-Spiel spielst. Also,
ja, voll, ja. Sehe ich auch so.
Genau, dann gab es kein Pro Bowl, also kein auf dem Feld. Es gab dieses Madden-Ding, aber das ist halt kein Pro Bowl. Bist du jemand, der den Pro Bowl anschaut, oder ist das eher einer, den du dir so eher nicht gibst?
Nee, gebe ich mir nicht, aber ich weiß gar nicht, warum. Also ich habe da jetzt keinen speziellen Grund. Ich glaube, ich verpasse es einfach immer so ein bisschen.
Ah, okay. Ja. Nee, ich habe es die letzten 2 Jahre, glaube ich, angeschaut. Deswegen war es dieses Jahr schon ein bisschen komisch. Aber halt auch verständlich, dass man den einfach nicht gespielt hat. Also muss ja auch nicht sein. Dann, was natürlich ganz komisch war, es gab keine International Games. Also die spielen ja dann normalerweise auch noch in London und in Mexiko, richtig?
Ja, genau, in Mexiko. Fand ich auch sehr schade. Ich wollte nämlich eigentlich jetzt, bevor Corona gehittet hat, wollte ich eigentlich zu einem Spiel in London mal. Aber, also will ich immer noch, aber weil es war ja letztes Jahr das Gerücht im Umlauf, dass die Broncos mal ein International Game spielen könnten. Das wäre natürlich für mich ideal gewesen. Dann hätte ich nicht bis nach Colorado fliegen müssen.
Ein bisschen näher.
Genau, ein bisschen näher und ein bisschen günstiger. Aber wer weiß, vielleicht ja dann irgendwann in der Zukunft.
Ja, ich habe auch irgendwann mal den Plan, da noch mir ein Spiel zu geben, auf jeden Fall. Und vielleicht ist es ja irgendwann auch in Deutschland. Wer weiß.
Ja, das ist ja auch immer wieder ein Gerücht.
Ja, das stimmt, das stimmt. Dann, große Änderung war natürlich auch die Opt-out-Möglichkeit für Spieler. Insgesamt haben sich 66 Spieler dazu entschlossen. Da reden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber. Und dann natürlich noch eine der merkenswertesten Änderungen während den Spielen war, dass es halt keine oder weniger Zuschauer gab. Da bin ich halt auch gespannt, wie es dann nächste Saison weitergeht.
Ja, als nächsten Punkt hätte ich noch auf der Liste, die Free Agency hat ja am 18. März begonnen. Und ja, da gab es sehr, sehr viele spannende Wechsel. Mhm. Wir haben natürlich den größten Wechsel gehabt mit Tom Brady, der sich auf jeden Fall ausgezahlt hat für die Bucks. Also er ist ja von den Patriots nach 20 Jahren und das erste Mal in seiner Karriere zu einem anderen Team gewechselt, und zwar eben zu den Tampa Bay Buccaneers. Hat jetzt mit denen auch gleich den Super Bowl geholt, also ein sehr, sehr guter Wechsel. Dann Teddy Bridgewater ist von den Saints zu den Panthers gewechselt. Andy Dalton hat seine Koffer in Cincinnati gepackt und ist jetzt bei den Cowboys. Cam Newton wurde ja sozusagen Ersatz für Tom Brady bei den Patriots. Der hatte davor bei Carolina gespielt. Philip Rivers, der war ja auch ewig bei den Chargers. Ich glaube, auch seine ganze Karriere.
Oh, es war auf jeden Fall lange.
Ich glaube, seine ganze Karriere war bei den Chargers auch und ist ja zu den Indianapolis Colts und mit denen sogar auch in die Playoffs gekommen. Und Jameis Winston ist von Tampa Bay zu den Saints. Also es gab echt gerade auf der Quarterback-Position sehr, sehr viel Fluktuation.
Vor allem namenhafte Wechsel einfach.
Und eben halt auch so Spieler wie Tom Brady oder Philip Rivers, so richtige alte Eisen, auch in Cam Newton, die ewig bei ihren Teams waren und die man ja auch extrem so mit der Franchise dann auch verbunden hat. Und das wurde jetzt so aufgebrochen, was ich aber eigentlich spannend finde.
Ja, ich auch, total.
Ja, und dann hätte ich noch 3 andere Positionen mitgebracht. Zum einen Melvin Gordon, Running Back, ist von den Chargers zu den Broncos. Gab es ja auch sehr viel Gespräche im Vorfeld. Macht man das, macht man das nicht? Er war nicht ganz günstig. Ich kann jetzt nicht so wirklich sagen, hat sich's ausgezahlt. Man hatte halt noch eine Alternative neben Philipp Lindsay, was ich nicht schlecht fand. Und er hat jetzt auch keinen total schlechten Job gemacht, aber war natürlich wirklich nicht ganz günstig für uns. Und dann hätten wir eben noch Antonio Brown, der nach einer einjährigen Sperre ja mit auch sehr viel auch medial sehr begleitet, ist er dann wieder zurückgekehrt und ist ja auch eben bei Tampa Bay eingestiegen. Und das war ja auch nicht ganz umstritten. Habe ich auch sehr kritisch beäugt und mache ich immer noch, ehrlich gesagt. Aber nun gut, er hat seinen ersten Super Bowl-Ring gewonnen vor ein paar Wochen und der Erfolg gibt ihm recht, muss man so sagen. Ja, und dann gibt es noch den Tight End Jason Witten, der von Dallas zu den Las Vegas Raiders gewechselt ist.
Richtig.
Ich hatte das Gefühl, du willst zu Brown noch was sagen.
Ja, ich will einfach nicht mehr, dass der Typ spielt. Das ist halt so ein Ding mit der NFL, aber das hatten wir ja schon mal besprochen.
Ja, und irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist ein Thema, wo viele Leute sich extrem angegriffen fühlen. Also ich hatte das neulich eine kleine Diskussion auf Twitter mal wieder zu dem Thema und da sind echt viele sehr irgendwie dünnhäutig, wenn man eben solche Spieler wie Antonio Brown oder Hill oder so einfach sozusagen aufmerksam macht auf das, was sie alles schon getan haben in der Vergangenheit. Und gerade bei Antonio Brown ist das ja eine Liste, die über Jahre geht und die sich auch im Grunde immer weiter steigert. Und wenn man dann aber halt wirklich sie dafür zur Rechenschaft ziehen will, und die Justiz tut es ja leider nur teilweise, dann fühlen sich trotzdem irgendwie viele Fans von den Clubs, wo die dann spielen, irgendwie sehr angegriffen, was ich nicht so nachvollziehen kann.
Okay, nee, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Vor allem, ich finde da halt, das ist halt ein echtes Problem in der NFL, dass halt diese namhaften Leute einfach immer dann noch spielen dürfen, weil wenn das halt jemand wäre, den man schnell mal vergessen würde, irgendwie nach 2 Wochen, wenn er nicht mehr bei dem Team ist, dann wird es halt für ihn schätzungsweise ganz anders aussehen.
Ja, also ich würde da sehr gerne mal eine ganze Folge zu machen zu diesem Thema, weil es eben sehr viel unterschiedliche Meinungen dazu auch gibt.
Können wir
gerne mal machen. Lasst uns gerne auch mal wissen, vielleicht über Twitter, ob ihr da Bock drauf hättet. Es ist ein Thema, das natürlich auch schon besprochen wurde, aber ich finde, gerade jetzt auch mit der Rückkehr von Antonio Brown gibt es da halt, oder jetzt auch diese ganzen Geschichten um Von Miller, die ja auch jetzt kürzlich in den Medien waren, wäre das vielleicht jetzt auch aktuell, also der aktuelle Bezug wäre da.
Ja, auf jeden Fall, genau. Lasst es uns auf jeden Fall wissen oder auch schickt Fragen oder eure Meinung dazu ein.
Genau. Anna, willst du weitermachen?
Ja, gerne. Dann haben wir noch Retirements. Natürlich sind mehrere Leute retired, aber vor allem Luke Kuechly fand ich, also hat mich irgendwie krass berührt, das Video, was er da in die sozialen Medien gestellt hatte. Das fand ich schon sehr berührend irgendwie. Und alles, was man über ihn halt so gehört hat aus der Mannschaft, war halt, dass er so ein krasser Mannschaftsmensch ist und quasi für alle alles macht. Und also ich glaube, das muss ein ganz, ganz toller Typ gewesen sein, so als Teamkamerad den zu haben.
Ja, voll berührend.
Ja. Dann Eli Manning, der ja dann auch retired ist nach langer Karriere. Aber ich meine, der hat jetzt dann auch einen TV-Deal bekommen, mal gelesen zu haben.
Kann gut sein. Also ich meine, ich finde die ganze Manning-Familie sehr, sehr spannend.
Ja.
Weil ich eine Talentschmiede. Und das Witzige ist, die haben tatsächlich auch noch einen Neffen, glaube ich. Also ich glaube, das ist der Neffe von Eli und Peyton Manning, der jetzt auch wieder Quarterback spielt. Und der ist jetzt gerade in der Highschool und der soll wohl auch das nächste große Talent sein aus der Familie.
Krass. Die Familie ist einfach nur heftig. Also wow. und dann Gary Kubiak, der war ehemaliger Coach der Broncos.
Ja, der hat uns zum Super Bowl geführt, zum Sieg.
Das hast du dann da, also verbindest du dann krass da was damit und fandest es schade, dass er retired ist?
Also ich fand es schade, aber ich habe es verstanden, weil er ist nicht mehr der Jüngste. Er hatte ja auch damals bei den Broncos aufgehört, weil er gesundheitliche Probleme hatte, hat dann glaube ich auch ein Jahr pausiert, bevor er dann zu den Vikings ist und deswegen fair enough, verstehe ich total. Aber ich fand es sehr schade und die Broncos haben auch auf ihrem Twitter-Kanal ein sehr schönes Video gepostet von ihm und haben ihm nochmal gedankt für die gemeinsame Zeit und was er eben alles für die Franchise getan hat. Und da wurde ich dann doch ein bisschen emotional, weil ich mochte ihn sehr. Ich habe ihn sehr respektiert. Und ich glaube auch alle, also gerade aus diesem Team, das mit ihm den Super Bowl gewonnen hat, die lieben ihn alle sehr. Und deswegen, ja, war ich da schon ein bisschen wehmütig.
Mm, Das verstehe ich. Genau, jetzt haben wir die Retirements durch. Und dann, was natürlich dieses Jahr auch noch anders war, war der Draft, der am 23. bis 25. April per Videokonferenz und im Keller des Commissioners stattgefunden hat.
Das war super witzig.
Das war oder? Schon krass, ja. Das war schon krass. Also ich bin
teilweise
gespannt.
Teilweise saßen ja auch so die Kinder mit dabei oder Haustiere. Also es war sehr, sehr privat irgendwie.
Ja. Aber ich muss sagen, also es haben sich ja viele gesagt, so, oh, das war das falsche Feeling und die Leute kommen nicht auf die Bühne. Also klar verstehe ich das, dass gerade für die First-Round-Picks das halt ein anderes Gefühl ist. Aber ich fand es schon sympathisch, wie sie es umgesetzt haben. So unter, weil es war ja erst Anfang April, dass sie sich dazu entschlossen hatten und es öffentlich gemacht hatten, dass es so ablaufen wird. Und für die Zeit fand ich das schon sympathisch umgesetzt, muss ich sagen.
Ich fand's auch gut. Es war so ein bisschen wie wenn man in einem Zoom-Call hockt mit irgendwie seinen engsten Leuten und es ist aber irgendwie so die ganze NFL vertreten.
Ja, und man sieht ständig Bill Belichicks Hund.
Genau, ja. Nochmal eine andere Seite, die man von ihm noch nicht kennt. So.
Ja, bei vielen fand ich das, dass man da die nochmal ganz anders gesehen hat oder dann auch halt viel familiärer und mit den Kindern und so. Also das fand ich schon schön irgendwie.
Ja, voll. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob sie es dieses Jahr wieder so machen oder ob sie, ich weiß gar nicht, wie der Draft dieses Jahr aussehen wird.
Ich habe mich auch noch nicht damit beschäftigt. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was kommen soll. Aber ich meine, es soll nicht per Videokonferenz stattfinden.
Okay, interessant. Ja, dann hatten wir ja noch einige Opt-outs. Die Option wurde ja durch Corona gegeben. 66 Spieler haben sich bis zum 6. August abgemeldet offiziell. Die Patriots hatten die meisten Spieler, die nicht sozusagen, also die diese Option gewählt haben. Es waren 8 Stück insgesamt. Es gab aber auch tatsächlich Teams, die gar keine Spieler hatten, die dieses Opt-out genutzt haben. Das waren zum einen die Falcons, die Chargers und die Steelers. Genau. Und Spieler, die sich abgemeldet haben, wurden für die Saison 2020 nicht bezahlt, erhielten aber einen Gehaltsvorschuss von $150.000, die aber jetzt dem Gehalt von 2021 abgezogen wurden. Und Spieler, die sich aus medizinischen Gründen abgemeldet haben, haben sozusagen ein Stipendium oder halt eben ja so einen Freibetrag bekommen von $350.000, die ihnen nicht mehr abgezogen werden. Also das ist im Grunde wie ein Kredit, den sie nie mehr abzahlen müssen. Und es gab auch tatsächlich Schiedsrichter, die für sich entschieden haben, dass sie nicht pfeifen wollen, genau. Und es waren insgesamt 5, also nicht viele, aber immerhin ein paar. Und insgesamt kann man aber sagen, dass dieses ganze NFL-Corona-Protokoll sehr erfolgreich ist bis dato. Es gab insgesamt nur 725 positive Fälle in der ganzen Saison und das ist eine Rate von 0,08%, was wirklich nicht sehr hoch ist. Und man denkt jetzt vielleicht im ersten Moment so, boah, 725 positive Fälle, krass. Aber wenn man sich überlegt, wie groß so ein Kader ist pro Team und ich weiß nicht genau, ob da jetzt wirklich nur die schlussendlich ein Teamkader einbezogen werden oder ob es da auch um die Practice Squads zum Beispiel geht. Aber bei 32 Teams mit über 50 Spielern jeweils finde ich das echt okay. Wie siehst du die Zahl von 725?
Finde ich auch voll okay. Also und man muss ja auch mal bedenken, klar, es wurden Spiele verschoben, aber die Saison musste nicht länger gemacht werden. Man konnte die immer noch irgendwo dazwischen quetschen, was ja auch schon dafür spricht, dass halt deutlich weniger Fälle, als man vielleicht auch dachte, weil man hatte ja wirklich gedacht, man muss vielleicht die Saison verlängern. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass, klar, ich bin keine Ärztin oder so, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es wirklich auch an der Nachverfolgbarkeit der Fälle liegt, weil die haben ja diese Armbänder. Und ich glaube, dadurch haben die halt auch einen krassen Überblick einfach. So, wer hat mit wem getroffen, warum und so.
Und ich finde es halt auch gut, dass zum einen werden ja Spieler, die dieses Protokoll verletzen, bestraft, auch mit Geldstrafen. Da kommen wir auch später nochmal dazu. Da habe ich nochmal einen Denver-Fall in dem Fall. Und zum anderen muss man ja auch berücksichtigen, die reisen ja auch immer noch quer durchs Land.
Ja.
Und Amerika ist riesig und da gab es ja auch riesige Unterschiede, wie stark betroffene Staaten waren. Und von dem her, finde ich, ist es schon ein Kunststück, das überhaupt umzusetzen.
Das stimmt voll. Das stimmt wirklich, wirklich voll. Damit haben wir einen kurzen Rückblick auf die letzte Saison geworfen. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Tiziana. Und zwar, ob du dein absolutes Highlight und auch ein Lowlight vielleicht uns gerade sagen könntest.
Ja, als Highlight war für mich eigentlich ganz schnell klar, das muss die Rückkehr von Alex Smith gewesen sein, der nach einer sehr, sehr schwerwiegenden Verletzung und einer langen Pause wirklich zurückgekommen ist und nicht nur einfach mal einmal auf dem Feld stand, sondern die ganze Saison noch gespielt hat. Ich fand auch sehr stark gespielt hat, also er hatte echt gute Momente und mich hat es einfach enorm gefreut für ihn. Viele hatten ja zu ihm gesagt, das Bein muss amputiert werden, also die ganze verletzten Geschichte von ihm solltet ihr euch wirklich mal reinlesen, weil es einfach zeigt oder bewusst macht, was er eigentlich für ein Fighter ist und ja, dass er nicht nur ein grandioser Athlet ist, sondern was er auch einfach eben so für einen Willen irgendwie in sich hat, wie er sich da zurückgekämpft hat. Und obwohl jeder ihm das Gegenteil gesagt hatte, hat er da echt so gekämpft. Und deswegen hat es mich enorm für ihn gefreut, dass das wahr wurde, eben sein Traum wieder auf dem Platz zu stehen.
Dass das dein Highlight ist, verstehe ich absolut, ist auch meines. Ich muss aber sagen, ich konnte die Spiele, wo er gespielt hat, ganz, ganz schwer nur gucken. Also ich hatte da immer so ein ganz unangenehmes Gefühl, sobald irgendwer auch nur in seine Nähe gekommen ist. Und er hat ja dann zwischendrin auch noch eine Verletzung genau an dem Bein nochmal gehabt. Das war für mich, also ich habe da total mitgefiebert dann so von wegen, tut dem bloß nichts an und lass den einfach in Ruhe, bitte.
Ja, so bei jedem Hit, glaube ich, hat jeder so, oh Gott. Und dann überlegt mal seine Frau oder seine Familie, wie sie irgendwie mitfiebern.
Oh, ganz, 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 ganz schlimmes Gefühl, also glaube ich. Aber ganz, ganz krass, dass er wieder auf dem Feld steht und halt auch wirklich eigentlich gut gespielt hat. Also, wenn du denkst, wie lange er raus war.
Voll, also echt Chapeau.
Ja.
Ja. Mein Lowlight kommt leider von meinem eigenen Team, von den Denver Broncos. Wir hatten ja tatsächlich den blöden Fall, dass alle unsere QBs ausgefallen sind, nachdem sie ohne Maske und mit direktem Kontakt untereinander trainiert haben. Also Locke, Ripien, Bortles und Driscoll haben alle zusammen trainiert und waren damit, nachdem Jeff Driscoll Corona hatte, direkte Kontaktpersonen und durften nach dem NFL-Protokoll, das wir vorhin erwähnt haben, dementsprechend alle nicht spielen, auch wenn sie negativ getestet wurden. Aber man ist da einfach sehr vorsichtig, was ich auch gut finde. Und ja, natürlich war dann erstmal so die Frage, okay, was machen wir jetzt? Wir haben ein Spiel gegen die Saints anstehen. Es war auch alles sehr spontan. Und wir haben absolut keinen QB mehr. Von 4 QBs konnte kein einziger auf dem Platz stehen. Das muss man auch erstmal schaffen.
Das muss man wirklich erstmal schaffen.
Ja, und der arme Wide Receiver Kendall Hilton musste dann ran und musste den QB spielen. Und ich meine, er hat es echt versucht. Ich ziehe auch meinen Hut vor ihm, weil ich finde, das braucht auch Mut, das überhaupt zu machen. Und er hat sich sicher nicht freiwillig gemeldet. Also ich glaube, er hatte irgendwie in der Highschool oder so auch mal QB gespielt.
Das habe ich auch gelesen, genau.
Aber das war ja ewig schon her. Und
vor allem Highschool ist ja was ganz anderes als NFL. Also
genau, genau. Von dem her war das sehr ulkig. Also nein, ich kann auch inzwischen drüber lachen. Ich fand auch das Spiel an sich, man wusste ja dann schon, dass da kein Sieg bei rumkommt. Aber was war die Quintessenz? Alle Spieler eben, die direkt Kontaktpersonen waren, haben ja eben dieses Protokoll verletzt gehabt und haben dementsprechend auch eine Geldstrafe bekommen. Und ich habe auch gelesen, ich habe da versucht, irgendwie Infos zu bekommen, aber ich habe da jetzt nichts mehr gefunden, das war ja die Bestrafung von der Franchise selbst, aber es gibt scheinbar auch noch die Möglichkeit, dass wir einen Draftpick dafür verlieren könnten.
Oh.
Das ist allerdings schon ein paar Wochen alt, die Info, und ich habe da nichts mehr zu gefunden. Vielleicht, wenn ihr da was zu gelesen habt, lasst es mich gerne wissen. Ich fände das sehr interessant. Aber die NFL bestraft da nämlich eigentlich auch nochmal.
Dann gucken wir mal, was die nächsten Wochen da so bringen.
Ja.
Jetzt hatten wir ja vorhin schon kurz über den Wechsel von Brady gesprochen. Und Brady, jetzt Super Bowl-Gewinner, und Bill Belichick, der ja natürlich dann keinen Super Bowl gewinnen konnte und natürlich auch durch die sehr, sehr vielen Opt-outs bei den Patriots Probleme hatte. Aber jetzt war ja ganz, ganz lang diese Frage, war Brady so gut? War Bill Belichick so gut? War das, was sie gemeinsam hatten, so gut? Wie siehst du das? Also war Bill Belichick nur wegen Brady so gut oder haben sie sich gemeinsam so gut gemacht? Oder?
Also ich finde, es macht schon dieses Duo bei den beiden aus. Also sie hatten schon, glaube ich, eine sehr spezielle Verbindung. Die haben 20 Jahre miteinander. Er war sein Coach, Brady war der Spieler, also der Top-Spieler, und man war extrem erfolgreich. Ich glaube, es waren insgesamt, ich weiß es gar nicht, wie viele Super Bowls haben sie gewonnen? 5? Nee, aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich bin ja kein Patriots-Fan, aber diverse Super Bowl-Ringe zusammen geholt und auch zusammen gewachsen, würde ich behaupten. Also ich meine, Brady am Anfang ja total grün hinter den Ohren und ist dann echt in diese Rolle gewachsen als Goat. Von dem her, man kann jetzt natürlich sagen, oh, schaut man sich die letzte Saison an, dann ist Brady der Gewinner und Belichick ist der Verlierer. Aber ich glaube, so einfach kann man sich's nicht machen. Und die haben ja auch nicht die gleiche Position. Der eine ist Coach, der andere ist Spieler. Ich finde auch, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Wechsel für Brady so gut ausgeht und dass er nochmal so erfolgreich sein wird, muss ich ehrlich zugeben. Hätte ich ihm nicht mehr zugetraut, weil gerade die letzte Saison, die er bei den Patriots gespielt hat, da gab es ja echt katastrophale Spiele, wo man nur noch die Hände über den Kopf geschlagen hat und sich dachte, oh Gott, peinlich, bitte geh jetzt in den Ruhestand, so nach dem Motto. Nee, also extrem gesagt, aber trotzdem, also es war wirklich so, du hast doch alles erreicht, so nach dem Motto, warum gibst du dir das noch? Und als ich dann gehört habe, okay, der geht jetzt nochmal zu Tampa, war ich so ein bisschen, macht der doch eh nur wegen dem Geld. Also ich habe mir jetzt nicht vorstellen können, dass der noch den Drive hat, dann nochmal irgendwie Vollgas zu geben. Aber man muss auch sagen, obwohl er jetzt den Super Bowl gewonnen hat, gab es auch wieder Spiele in der Saison, die nicht gut waren. Ich denke da vor allem an das Spiel gegen die Packers jetzt im Championship Game, wo er ja 3 Interceptions geworfen hat, echt nicht gut aussah, ein QB-Rating unter 80 hatte, also bei 73 circa. Und von dem her, klar, super erfolgreich, aber ich weiß nicht. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wie man Brady einschätzen soll. Ich find's schwierig. Wie siehst du die ganze Brady-Belichick-Geschichte?
Sehe ich genauso. Ich glaube halt, die sind durch das, was sie hatten, so gut geworden, wie sie waren. Und zwar halt diese Dynasty Patriots. Ich glaube aber halt auch, dass einfach das, vielleicht auch die Trainingsmentalität von Bill Belichick einfach auch ein bisschen nicht mehr ganz so modern ist mittlerweile und er sich vielleicht deswegen auch schwieriger tut. Weil gerade das, was Brady jetzt halt jetzt machen darf, ist ja, dass er viel, viel mehr eigene Entscheidungen machen darf und auch viel freier ist in dem, was er entscheidet. Man ihm da viel mehr die Freiheit lässt, selber Dinge zu entscheiden. Und das gab's halt bei Bill Belichick, glaube ich, einfach nicht so krass. Aber ganz ehrlich, wer hätte Brady das zu... Also ich glaube, klar, gab bestimmt welche, die gesagt haben, so, wow, natürlich holt er dieses Jahr den Super Bowl. Aber ich denke mal, das waren die wenigsten. Ich habe jetzt auch gehört, dass er auf jeden Fall noch mehrere Jahre weitermachen will. Was ich halt dann auch immer...
Echt?
Ja, also ich habe erst, ich weiß nicht, vor 2 Wochen oder so kamen da mehrere Artikel auf, wo es hieß so, ja, also jetzt wäre ja dann keine Zeit zu gehen und weil ja eigentlich immer alle gedacht haben, so ja, jetzt Super Bowl gewonnen, dann kann er ja dann schon langsam mal so, aber ich habe da jetzt mehrere Artikel gelesen, wo halt eben drin stand, nee, der will schon noch länger weitermachen.
Also sein Vertrag bei Tampa läuft ja noch ein weiteres Jahr. Ich dachte halt, okay, den erfüllt er noch, alleine auch, um das Geld mitzunehmen. Aber ich finde ja immer bei so Megastars wie halt ein Tom Brady, aber auch in anderen Sportarten, schaut man sich jetzt, weiß ich nicht, eine Serena Williams an oder so, ich würde immer aufhören, wenn ich am absoluten Höhepunkt stehe. Und klar, vielleicht nicht mit 25, aber wenn du schon über 40 bist, also why? Also der kann auch mal seine Zeit genießen. Beim Golfen macht er ja scheinbar gerne mit seiner Family, der hat ja Kinder auch, hat eine Frau. Ja. Der hat so viel Geld, der braucht sich nie mehr Gedanken machen. Ich finde es interessant, scheinbar ist der ja noch so getrieben, dass er einfach noch nicht aufhören kann.
Das ist es halt, glaube ich. Also ich glaube, der ist halt, ich weiß auch nicht, was er denn noch erreichen will. Also, was willst du denn noch schaffen?
So. Ich habe auch gerade mal nachgeguckt. Also, es sind mit Belichick zusammen 6 Super Bowl-Ringe.
Also, alle, genau, okay. Alle Super Bowl-Ringe, jetzt seinen 7.
Genau.
Ja. Ja, aber ich denke mir halt auch so, boah, komm, mach den Vertrag jetzt noch zu Ende und dann geh. So. Aber mal gucken, was er macht.
Ja, es bleibt spannend, sagen wir ja, so.
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir vorhin schon kurz über den Draft gesprochen. Und ich bin übrigens gespannt, ob ihr einige Kommentare zu der Draft, die Draft, das Draft, da ist ja wilde Diskussion immer, aber ich bin bei der Draft.
Deswegen, ich sag auch immer der Draft, aber der Julian, den hatten wir ja auch schon zu Gast, unser Draft-Experte, der sagt immer die Draft.
Ja, ich weiß. Bei mir ist es der Draft.
Viele Grüße, Julian.
Ich kann mich auch nicht dazu überringen, da die Draft zu sagen. Tut mir leid. Der ist am 29.04. Wirst du den verfolgen oder eher nicht?
Wie sieht's bei dir aus? Ich bin eigentlich immer sehr interessiert am Draft. Ich werde den auch wieder verfolgen. Live weiß ich noch nicht. Kommt drauf an. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Wochentag ist. Ist es nicht auch immer ein Wochenende? Ich glaube schon, oder?
Nee, aber der erste Tag ist doch immer unter der Woche. Ich wollte gerade sagen, Donnerstag?
Ja, das kann sein.
Ja, Donnerstag, 29. ist der Donnerstag. Ja,
genau. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und ich werde mir natürlich auch besonders unsere Needs mal angucken bei den Broncos. Muss mich auch nochmal ehrlicherweise komplett einlesen, was die ganzen oder einhören. Vielleicht auch bei Julian dann im Podcast, können wir euch auch gerne nochmal irgendwie verlinken. Der macht ja so eine ganze Reihe, wo die ganzen verschiedenen Klassen, also sprich die Quarterback-Class wird besprochen, die Cornerbacks, die Wide Receiver, also alle Positionen sozusagen, die besten ihrer Klasse werden besprochen und da muss ich mich echt nochmal reinfuchsen.
Ja, geht mir ganz genauso. Also ich muss auch noch mal genauer gucken, aber ich habe auf jeden Fall vor, es zu verfolgen und ich die letzten 3 Jahre habe ich tatsächlich auch immer geschafft, die erste Runde mir ganz anzuschauen. Es ist dann natürlich sehr schwierig geworden am nächsten Tag, aber ich habe es angeschaut.
Genau, also ich schaue mir auch immer nur die erste Runde an. Also wenn es dann irgendwie höher geht, ich kenne die ja dann auch gar nicht mehr irgendwann, die Spieler, seien wir ehrlich. Also Runde 4 da oder so, keine Ahnung.
Ja, irgendwann wird es dann schwierig, das stimmt. Aber also wenn ihr da mehr dazu hören wollt zum D-Draft, dann schaut mal bei Saturday Kickoff auf jeden Fall vorbei oder hört euch da rein.
Genau, also wenn ihr es sehr nerdig haben wollt, schaut bei den Jungs vorbei, Yannick und Julian. Und sonst machen wir auf jeden Fall auch nochmal eine Folge für vielleicht ein bisschen allgemeinen Überblick, auch vielleicht einfach die Draft oder den Draft mal nochmal ein bisschen als Event so unter die Lupe zu nehmen. Das wird mausert sich ja inzwischen so ein bisschen zur Schwester vom Super Bowl, finde ich.
Vom Event-Charakter auf jeden Fall.
Genau. Deswegen kommt auf jeden Fall dann wahrscheinlich Ende März, April irgendwie.
Genau. Und dann hatte ich ja vorhin schon gesagt, wollen wir euch auch noch Film- und Serientipps an die Hand geben, denn so wie es aussieht, wird uns Corona ja noch ein bisschen länger begleiten. Und daher haben wir jetzt noch ein paar Tipps für euch. Tiziana, magst du anfangen mit deinen?
Gerne. Ich habe euch 2 Tipps mitgebracht. Zum einen eine Serie, zum anderen einen Film. Die Serie hatte ich schon mal erwähnt und zwar ist es Last Chance You. Läuft bei Netflix. Gibt inzwischen schon 5 Staffeln. Also ihr könnt euch richtig reinbingen. Es geht in jeder Staffel im Grunde um ein anderes Team, aber Staffel 1 und 2 spielt in Mississippi. Staffel 3 und 4 spielen in Kansas und die 5. Staffel, also die jüngste Staffel, war jetzt in Oakland. Und genau, es geht immer so um Community Colleges, teilweise Junior Colleges und es geht eben um die Spieler, aber auch um den Training Staff, die eben auf dieser Ebene, die ja nicht unbedingt super professionell, also so semi-professionell würde ich sagen, agiert und halt eben die verschiedenen Schwierigkeiten, die die Spieler haben, sei es jetzt irgendwie in bildungstechnischer Hinsicht, also oft tun sie sich sehr schwer mit ihrem mit ihren Klassen überhaupt das sozusagen irgendwie ein Essay zu schreiben oder so. Also es sind wirklich so Basics, bei denen es oft hapert. Und gleichzeitig sind sie aber eben auch Athleten, also spielen ja Football. Und es geht dann eben auch um Verletzungen, Struggles. Teilweise haben sie sehr jung schon Kinder gekriegt. Und es ist eigentlich, finde ich, sehr interessant auf vielerlei Ebene, weil du eben auch sehr viel über Football lernst, also auch wie so ein Alltag überhaupt aussieht, wenn du College-Spieler bist und nicht irgendwie jetzt bei der Top-Uni bist, sondern halt einfach wirklich gucken musst, von was ernährst du dich? Die müssen teilweise, oder die meisten von denen müssen wirklich auch hart arbeiten neben dem College, um sich irgendwie über Wasser zu halten, kommen, wie gesagt, aus sehr schwierigen Verhältnissen, also Drogen, teilweise Schießereien, also von bis. Und dann geht es eben auch so um die Struktur, die das College ihnen aber gleichzeitig versucht, irgendwie zu vermitteln und sie ein bisschen so an die Hand zu nehmen. Und genau, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich fand's super emotional, sehr schön, weil man eine Staffel, die komplette Saison mit einem Team durchlebt und wirklich so Beziehungen aufbaut zu den verschiedenen Spielern, aber auch zu den Coaches. Und kann ich euch sehr ans Herz legen. Ich habe selber nur die Staffel 1 und Staffel 5 geguckt und muss jetzt aber noch die dazwischen. Aber man kann die auch total random gucken. Also du musst nicht 1 bis 5 chronologisch durchgucken, sondern du kannst dir auch einfach eine einzeln rauspicken. Und dann habe ich noch einen Film dabei. Ist ein Oldschool-Film, der ist echt schon sehr alt eigentlich. Ist aber einer meiner Favorites, und zwar Blindside, die große Chance. Gibt's auch auf Netflix. Da geht's ja um die wahre Lebensgeschichte vom ehemaligen Offensive Tackle Michael Oher. Ist auch wieder sehr emotional. Der ist ja auf der Straße aufgewachsen, teilweise in Kinderheimen, kommt aus sehr zerrütteten Verhältnissen auch und wurde dann von einer Familie erst sozusagen als Pflegekind aufgenommen und dann später auch adoptiert. Und es geht eben so um seinen Weg zum Profi-Football. Er ist eben noch in dem Film jugendlich und ist sehr, sehr schöner Film. Und vor allem, wenn man halt weiß, dass es eine wahre Geschichte ist.
Ja, ich habe beide tatsächlich, Blindside habe ich mal kurz reingeschaut. Da war ich dann aber in der falschen Stimmung, weil ich finde, für solche Filme muss man die richtige Stimmung haben. So.
Ja, ja.
Und Last Chance You habe ich bisher, ich glaube, nur ein paar Folgen von der dritten Staffel angeschaut. Aber danke dir auf jeden Fall.
Ja, sehr gerne.
Ich habe auch noch drei Tipps mitgebracht. Einmal QB1, über die habe ich auch schon mehrmals gesprochen. Die gibt's auch auf Netflix gerade. Leider nur eine Staffel von, ich meine, es gibt drei. Das ist auf jeden Fall eine Sportdoku, wo man drei Highschool-Quarterbacks begleitet in ihrem letzten Jahr und wo man halt wirklich alles mitbekommt. Also wie die sich in ihrem Privatleben, was das für eine krasse Trainingsbelastung ist, wie sie sich auf die Colleges bewerben, beziehungsweise wie die Colleges sie haben wollen. Und also ich finde es immer wieder, ich schaue es einfach gern an. Also das, weil man halt von
Highschool. Auf meiner Liste auf jeden Fall.
Ja, also wenn man halt auch von Highschool so wenig mitbekommt, also gerade in Deutschland, von daher ist das halt echt mega spannend. Dann noch eine Serie, also generell All or Nothing kennt man ja. Da gibt's bei Amazon Video im Abo selber, aber auch All or Nothing Michigan Wolverines. Und da schaut man eben oder verfolgt man das College-Football-Team, die Michigan Wolverines in der Saison 2017. Und das fand ich halt mega spannend, das mal nicht von einem NFL-Team, sondern bei einem College-Football-Team zu sehen. Und es ist halt auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre irgendwie, wenn man da die College-Spieler mitverfolgt, auf jeden Fall. Hast du das schon gesehen oder?
Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich werde mir auch deine ganzen Tipps jetzt aufschreiben und selber mal durchseppen.
Genau, und dann habe ich noch einen Film mitgebracht, Erschütternde Wahrheit. Ich weiß nicht, warum es den Titel hat. Der englische Titel ist Concussion. Ergibt mehr Sinn, also klar, erschütternde Wahrheit, weil es Gehirnerschütterung, aber naja.
Das ist ja sehr weit hergeholt.
Ja. genau, den kann man auf Amazon unter anderem gerade kaufen, aber auch auf anderen Videoplattformen. Da geht's, oder der ganze Film basiert auf dem Artikel Game Brain von einer Journalistin, der 2009 im GQ Magazine veröffentlicht wurde. Und darin geht's dann um die Erkenntnisse, die ein Neuropathologe seit 2002 gewonnen hat, der da sich eben krass mit beschäftigt, mit den ganzen Concussions und was Football und vor allem Football Verletzungen mit dem Gehirn machen. Und der hat dann eben nachgewiesen, dass da das Gehirn mitverletzt wird und dass da bleibende Schäden bleiben und die dann eben auch die Persönlichkeit der Spieler beeinflusst. Man kennt da ja mehrere Spieler, wo das nachgewiesen wurde. Man kann das ja leider erst nach dem Tod.
Hernandez, ja.
Ja, genau. Man kann das halt erst nach dem Tod dann feststellen, ob es halt wirklich das ist. Und der Film, also der ist wie halt, du brauchst da auch einfach die richtige Stimmung dazu, um dir den anzuschauen, weil der natürlich schon sehr, sehr krass ist.
Da ist kann der ich denn aber, sehr Doku-mäßig? Also ist der sehr so trocken wissenschaftlich?
Nein, er ist schon amerikanisch. Also er ist schon sehr filmisch gefilmt, nicht Doku-mäßig.
Okay, alles klar.
Da kann ich aber auf jeden Fall noch von, ich bin ja auch Teil der German Seahawkers und auf der Website von denen gibt's ein Tab mit dem Namen Kopfsache und da sind auch steht super viel auch dazu drin mit, was da eben für Probleme gibt, was die Wissenschaft sagt und alles Mögliche. Also die haben da nämlich ein Projekt gestartet. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, da gibt's dann auch einige spannende Dinge auf jeden Fall.
Ja, richtig. Cool. Sehr spannend auch.
Ja, also das waren meine Tipps. Wir haben wieder gut lange geredet, würde ich sagen.
Ja, sind wieder ins Quatschen gekommen.
Ja, genau. Es war mir wie immer ein Fest mit dir, Tiziana. Und ja, ich hoffe, es hat auch allen Spaß gemacht zuzuhören. Und dann bis zum nächsten Mal.
Genau, bis in 2 Wochen. Habt ein wunderschönes Restwochenende und genießt das schöne Wetter.
Ciao.
Ciao.